Ich würde gerne mit euch zum Abschluss noch ein paar Minuten in den Text aus dem Johannesevangelium blicken, Johannes Kapitel 20, und dort die Verse 19 und 20 mit euch lesen. Johannes Kapitel 20, die Verse 19 und 20. Da heißt es, als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen da, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und stand in der Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigt er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Bis dahin, kurzer Text. Und ich würde gerne mit euch drei Punkte betrachten. Der erste Punkt, die Angst. Nun, wenn wir in diese Situation hineingehen, ist der Auferstehungstag, der erste Ostersonntag sozusagen, am Abend. Wo finden wir die Jünger? In was für einem Zustand finden wir die Jünger?
In Angst.
In Angst. Wir finden die Jünger in Angst. Warum haben sie Angst? Was ist der Grund? Warum haben die Jünger Angst? Die haben Angst um ihr Leben, oder? Die haben Angst vor den Juden. Die haben gesehen, was mit Jesus passiert ist. Gell? Die haben Angst um ihr Leben. Am Ende könnte sie das gleiche Schicksal treffen. Aber das ist noch gar nicht alles. Wenn wir die anderen Stellen dazu lesen, dann kommt zu dieser Angst noch mehr dazu. Was hat die Situation noch mehr verschlimmert? Was hatten die Jünger 3,5 Jahre, wie sie mit Jesus gingen? Jawohl, ganz genau. Die haben so viel erlebt mit Jesus. Und was haben die in Jesus gesetzt über all diese Jahre? Hoffnung. Na, wenn wir beispielsweise die Geschichte über die beiden Jünger lesen, die nach Emmaus gehen, die sagen, dass wir haben gehofft, er sei derjenige, der Israel erlösen würde. Das heißt, die haben gedacht, das ist der, der Israel von den Römern befreit, der Israel wieder zu einer Nation macht, von dem im Alten Testament ja schon geschrieben stand, der dieses tausendjährige Friedensreich, na, die 1000 Jahre kommen aus dem Neuen, aber der dieses Friedensreich aufrichten wird. Und da kann man sich vorstellen, jetzt war alles zerbrochen. Und da waren das 3,5 Jahre intensiv, voller intensiver Erlebnisse, diese Nähe zu Jesus. Und jetzt ist es auf einmal, wie wenn man einen... Wie ist das so ein Moment, wenn alles zerbricht, worauf man gehofft hat? Da ist die Hoffnung gestorben, oder? Das ist wie wenn man den Stecker zieht. Kennt ihr das Gefühl? Jetzt ist die Luft raus. Jetzt bricht alles in sich zusammen. Und das ist die Situation, in der wir diese Jünger wiederfinden. Und jetzt kam noch ein Haufen Verwirrung dazu, oder? Am Morgen, die berichten ja dann, dazu haben uns die Frauen in Verwirrung gebracht, sagen die Emmaus-Jünger. Na, worüber haben denn die Frauen sie in Verwirrung gebracht? Da waren die Frauen am Grab und berichten, das Grab sei leer. Und jetzt hat es wirklich ein Chaos gegeben, ein völliges Durcheinander. Was ist hier eigentlich los? Seht ihr, vielleicht gibt es in unserem Leben auch immer wieder so Stunden, in denen alle Hoffnung zu Ende zu sein scheint. In denen die Dinge, auf die wir gehofft haben, auf die wir vertraut haben, zerplatzt sind. Da wurde der Stecker gezogen, in denen ich völlig am Ende bin. Und in diese ganze Hoffnungslosigkeit und Enttäuschung hinein mischt sich vielleicht auch noch die Angst. Was auch immer die Ängste dann sein mögen, die Angst vor der Zukunft, die Angst vor dem, wie es vielleicht weitergehen soll. Bei den Jüngern sogar die Angst um ihr eigenes Leben. Aber hätte diese Angst der Jünger sein müssen? Warum hatten die Jünger diese Angst? Warum hatten die Jünger diese tiefe Enttäuschung? Was war ihr Problem? Wo kamen die her? Du sagst vielleicht, warum dürfen wir davon ausgehen, dass sie es wirklich nicht auf dem Schirm hatten? Wenn die gewusst hätten, wenn die überzeugt gewesen wären, Jesus wird am dritten Tag auferstehen, wo wären sie denn gewesen am dritten Tag? Ach, da hätten sie am Grab gewartet, oder? Dieses Ereignis mit anzuschauen, oder? Verstehen wir? Das war das größte Problem. Die hatten ganz vergessen, was Jesus ihnen mitgegeben hat. Wie oft hat Jesus angekündigt gehabt, ich werde sterben und ich werde am dritten Tag auferstehen. Und auch all die Enttäuschungen, die sie erlebt haben, Worin lagen die begründet? Wann werde ich enttäuscht? Wann werde ich enttäuscht? Wenn ich falsche Erwartungen habe. Es ist gar nicht die Frage, ob sie berechtigt oder unberechtigt sind. Gell? Das ist damit nicht geklärt. Sondern die Tatsache ist, dort, wo ich Erwartungen in etwas stecke, die falsch sind, werde ich am Ende enttäuscht. Da habe ich mich getäuscht. Die haben sich in Jesus auch getäuscht. Warum haben sie sich in Jesus getäuscht? Warum? Denken wir nochmal an die Situation, oder? Als der Herr Jesus nach Jerusalem einzieht, heute vor einer Woche, am Palmsonntag gedenken wir genau daran, war übrigens tatsächlich ein Sonntag. Das kann man sehr schön rekonstruieren anhand des Markus-Evangeliums. Man kann sogar das Datum rekonstruieren, das ist sehr spannend. War tatsächlich ein Sonntag, da standen Tausende von Menschen an den Straßen und haben gejubelt, weil sie dachten, was? Was dachten sie, was macht Jesus jetzt? Jetzt richtet er sein Reich auf und schmeißt die Römer raus. Und da kann man sich vorstellen, als sie erlebt haben, auf einmal Jesus ist nicht so, wie wir ihn uns vorgestellt haben, da machte sich die Enttäuschung breit. Und dann stand dieselbe Menge 5 Tage später vor dem Palast des Pontius Pilatus und hat geschrien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Wir haben keinen König als nur den Kaiser in Rom. Warum hat die Menge sich so getäuscht? Warum haben die Jünger sich so in Jesus getäuscht? Hat Jesus sie hinters Licht geführt? Warum? Ja, warum? Wo hätten sie es wissen können, dass es anders ist? Jawohl, Jesus hat es angekündigt. Ne? Und selbst die, die es nicht gehört hatten, was Jesus angekündigt hat, was steht im Alten Testament? Es stand genau das drin, was jetzt geschieht. Das heißt, das Problem war, dass die Menschen sich was gebastelt haben? Einen eigenen Jesus nach ihren Vorstellungen. Seht ihr, und das ist immer eine Gefahr auch für uns. Da, wo wir anfangen, uns ein Gottesbild zu zimmern nach unseren eigenen Vorstellungen, wo wir anfangen, uns Jesus so vorzustellen, wie wir ihn gerne hätten, da werden wir am Ende enttäuscht. Aber es gibt ein Mittel, das uns in all diese Situation hinein hilft, nämlich was? Wo finde ich denn die Wahrheit über Gott? Jawohl, in der Bibel. Da finde ich die Wahrheit über Gott, da finde ich die Wahrheit über Jesus. Da ist es wichtig, dass wir lernen, unser Gottesbild, unser Bild von Jesus an der Schrift auszurichten. Uns zu fragen, was sagt denn die Bibel über Jesus? Da erlebe ich, wie Jesus wirklich ist. Und da gibt es maximal eine positive Enttäuschung. Ja. Manchmal muss Jesus uns enttäuschen, weil er uns dieses falsche Bild, das wir uns gebaut haben, nehmen muss. Aber jetzt passiert etwas Schönes oder Interessantes. Wir haben diese Jünger in ihrer Angst. Wir haben diese Jünger in dieser Enttäuschung und in dieser Frustration. Und manchmal geht es uns ganz genauso. Und wir haben festgestellt, bei diesem kurzen Blick auf diese Situation, das Hauptproblem ist, dass sie vergessen haben, was Jesus gesagt hat. Und genauso geht es uns auch. In den Stunden unserer Frustration, in den Stunden unserer Hoffnungslosigkeit und unserer Angst habe ich noch vor Augen, was Jesus mir gesagt hat. Habe ich noch vor Augen, was die Bibel mir zeigt, wie Jesus wirklich ist? Oder habe ich es ganz aus den Augen verloren? Schaue ich vielleicht nur noch auf das, was mir Angst macht? Das Schöne ist, und damit kommen wir zum zweiten Punkt, wie reagiert Jesus? Was macht Jesus mit dieser verzagten Schar der Jünger? Sucht er sich neue? So würden wir es Menschen vielleicht machen, oder? Na, hier, mit denen kann ich nichts mehr anfangen. Was macht Jesus? Was macht er? Er besucht sie. Jawohl, hack ganz kurz, das besucht sie schon mal ab. Da will ich stehen bleiben. Sehr gut, Christoph. Na, ganz genau. Jesus kommt zu ihnen. Die Jünger haben sich eingesperrt. Die haben sich zurückgezogen, oder? Und Jesus tritt plötzlich in ihre Mitte, heißt es hier. Jesus kommt. Was zeigt mir denn das über Jesus? Was lerne ich da über Jesus? Er kommt, obwohl sie so versagt haben. Er hätte ja sagen können, ganz ehrlich, ich habe euch das so oft gesagt, ihr habt mir nicht geglaubt, jetzt ist gut. Jetzt könnt ihr machen, was ihr wollt. Was macht Jesus? Was zeigt mir das? Jawohl, er hat auch jetzt noch Geduld mit ihnen, oder? Das malt uns diese ganze Liebe Jesu vor Augen. der um diese ganze Not der Jünger weiß, oder? Und der versprochen hat, wenn wir ins Alte Testament denken, oder? Den geknickten Halm werde ich nicht abbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Und so kommt Jesus hinein in diese Situation. Und er sucht die Jünger auf in all ihrer Not, in all ihrer Verzweiflung und Angst. Er kommt zu ihnen. Und genau das dürfen wir auch erleben. Auch in all unseren Ängsten und Nöten, auch in unserer Verzweiflung, auch da, wo wir vielleicht die Wahrheit aus dem Blick verloren haben und deswegen verzweifelt sind, dürfen wir eines wissen. Jesus verwirft uns nicht. Das ist nicht wie eine heiße Kartoffel, oder, die man anlangt und plötzlich wieder loslässt. Sondern Jesus hält die Seinen fest. Ist das nicht herrlich? Und so kommt er hinein in diese Verzweiflung der Jünger, in diese Angst der Jünger. Und jetzt, Christoph, nochmal, was sagt er ihnen? Jawohl. Ganz genau genommen sagt er nicht mal, fürchtet euch nicht, sondern Friede euch. Ist das nicht herrlich? Da ist einer, der mitten in diese ganze Unruhe hinein was bringt? Frieden. Da ist kein Vorwurf über ihre Verzweiflung, über ihre Kleingläubigkeit, oder? Sondern Jesus sagt, Friede euch, das will er ihnen bringen, Frieden. Und das ist es, was Jesus auch uns bringen will in unser Leben hinein. Frieden, Frieden mit Gott und dann auch aus dem Frieden mit Gott heraus, Frieden für jede Situation meines Lebens. Das ist es, was nur Jesus schenken kann. Er ist der Friedensfürst. Und dann tut Jesus etwas Besonderes. Was macht er? Was zeigt er den Jüngern? Was zeigt er? Er sagt, Friede euch und dann zeigt er ihnen seine Wundmale. Warum? Das ist sein Ausweis? Jawohl. Aber was hat es mit dem Frieden zu tun, die Wunden? Er hat Frieden gemacht am Kreuz, oder? Denken wir nur, was Jesaja im Kapitel 53 vorausgesagt hat. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und Petrus zitiert es dann später im Petrusbrief noch einmal. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Seht ihr, das ist es. Jesus hält ihnen die Wundmale vor Augen. Ich habe Frieden gemacht. Da verstehen wir, wenn Jesus nun hineintritt in meine Verzagtheit, in meine Angst, in meine Not, dann ist es so wunderbar zu sehen als allererstes. Da ist kein Vorwurf da, sondern da ist der, der mir zeigt, ich habe Frieden gemacht. Er ist es, der fertig geworden ist mit meiner ganzen Schuld am Kreuz auf Golgatha. Und alles, was ich tun muss, ist das im Glauben annehmen, dass Jesus für mich bezahlt hat. Und dann habe ich Frieden. Frieden mit Gott. Das Interessante ist, das griechische Wort für Frieden, Eirene, kennen wir vielleicht, von da kommt der Name Irene her. Das bedeutet die Abwesenheit von Krieg. Das ist das Gegenteil wirklich von Krieg, oder? Hier ist kompletter Frieden geschlossen. Das hat Jesus am Kreuz gemacht. Und weil Jesus am Kreuz Frieden gemacht hat mit Gott, habe ich jetzt auch Frieden in jeder Situation meines Lebens. Das darf ich wissen, oder? Jetzt kann ich mich bei diesem Gott bergen, weil ich weiß, alle Schuld meines Lebens ist abgetan. Es ist ja gerade diese dunklen Stunden, wo einem dann die Schuld so richtig vor Augen steht, wo man sein eigenes Versagen erkennt. Und wie gut tut's, wenn dann Jesus einem vor Augen steht und ich blicken darf aufs Kreuz von Golgatha, wo er Frieden gemacht hat. Aber jetzt passiert noch ein Drittes. Was passiert, nachdem Jesus ihnen die Wundmale gezeigt hat? Jesus, wir sehen diese Angst, wir sehen, wie Jesus hineinkommt in ihre Not und das darf uns Mut machen, Jesus einzuladen, auch in unsere Not zu kommen. Gell? Und was ist das Mittel, das Jesus am liebsten gebraucht, um hineinzukommen in unsere Not? Es ist Gottes Wort. Dass wir gerade lernen, in den Nöten, in den dunklen Stunden erst recht in Gottes Wort zum Schauen. Der Psalmist schreibt im 119. Psalm, wo dein Wort nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Seht ihr, da begegnet uns Jesus. Und jetzt passiert etwas Herrliches. Wir haben die Angst, wir haben gesehen, wie Jesus kommt, wie er sich dieser Not annimmt. Und was passiert nun mit den Jüngern? Was tun sie? Was steht hier? Die freuen sich, warum? Was steht hier? Steht eine Begründung. Weil sie Jesus sehen. Seht ihr? Das ist genau der Punkt. Das ist ein spannendes Wort im Griechischen. Dieses Wort für sehen beinhaltet auch den Gedanken, dass ich die Sache wirklich begreife, oder? Das heißt, das ist es, was hier vor sich geht. Sie sehen und begreifen wirklich, Jesus Christus lebt. Das ist Jesus. Er ist wirklich auferstanden aus den Toten. Wenn wir die Stelle im Markus-Evangelium noch lesen, gell? Im Lukas-Evangelium, Entschuldigung, na, dann haben sie Zweifel und denken, das könnte ein Geist sein, oder? Was macht Jesus dann? Der lässt sich was zu essen geben. Fisch und Honigwabe. Na, und dann isst er das vor ihnen und zeigt ihnen damit und sagt, hier, kann er, ich bin Mensch, na, also ich bin Körper. Na, ich bin kein Geist, ich bin wirklich da. Jesus ist leibhaftig auferstanden. Ist das nicht gewaltig? Als die Jünger Jesus sehen und begreifen, das ist wirklich Jesus, da macht sich die Freude breit. Seht, jetzt hat ein Blickwechsel stattgefunden. Vorher hatten sie die Dinge vor Augen, die ihnen Angst gemacht haben. Jetzt sehen sie, Jesus lebt. Sie sehen den Auferstandenen und da kommt eine große Freude. Hier ist der, der den Tod besiegt hat. Und wenn wir einmal in den Römerbrief gehen, dann drückt Paulus das wunderschön aus. Nun, wenn ich einen an meiner Seite weiß, der den Tod besiegt hat, vor was sollte ich dann noch Angst haben? Oder? Vor was soll? Paulus schreibt das sehr schön. Der sagt im Kapitel 8, Vers 31, was wollen wir nun hierzu sagen, wenn Gott für uns ist? Wer gegen uns? Ist das nicht herrlich? Seht ihr? Und so darf dieser Text uns auch eine Ermutigung werden, wie die Jünger, den auferstandenen Christus vor Augen zu haben. In den Nöten unseres Lebens, in den Kämpfen unseres Lebens, auf den zu blicken, der den Tod überwunden hat. Seht ihr, im Männerkreis, da haben wir das behandelt, ne, und haben ganz kurz drüber nachgedacht am Schluss, wie Jesus, als er den Jüngern begegnet und sie im Sturm, im Boot sind, oder? Da kommt Jesus auf den Wellen ihnen entgegen. Und damit sehe ich schon, gell? Der Petrus steigt dann aus dem Boot und kann übers Wasser gehen, solange er was tut? Solange er auf Jesus blickt. Aber in dem Moment, wo er wieder wegschaut von Jesus, versteht? Wo er wieder auf die Wellen blickt, auf das, was ihm Angst macht, da beginnt er unterzugehen. Seht ihr? Aber es gibt doch gar keinen Grund mehr für diese Angst, oder? Jesus geht auf den Wellen, oder? Jesus hat das unter den Füßen, was mir noch Angst macht. Und das dürfen wir alle wissen für unser Leben, oder? Jesus hat unter seine Füße gebracht, was mir noch Not bereitet. Und mit diesem Wissen kann ich getrost nach vorne gehen. Auf den schauen, der auferstanden ist aus den Toten. Der lebt. Und wer fertig wird mit dem Tod, der wird auch fertig mit allen Nöten und Kämpfen meines Lebens. Das darf ich wissen. Seien es die Nöte, die ich habe, die Sorgen, die wir haben, die Ängste, aber genauso auch mein Versagen, meine Schuld. Und auch mit dem größten Feind, der am Ende wartet, mit dem Tod selbst. So wie Jesus auferstanden ist aus den Toten, darf jeder, der an Jesus glaubt, in ein neues Leben hineingehen und darf wissen, dass auch er auferstehen wird aus den Toten und ewig bei Gott leben wird. Ist das nicht herrlich? Da wird der Tod, selbst der Tod, nur noch zu einem Tor. Der Wilhelm Busch hat es mal sehr schön ausgedrückt. Er hat berichtet, wie er im Ersten Weltkrieg in Frankreich in den Gräben gelegen hat. Und dann hat er gesagt, dann war das immer so, ich weiß nicht, wer sich mal damit beschäftigt, es war ein furchtbares Sterben dort in den Gräben in Frankreich im Ersten Weltkrieg. Und dann hat man immer versucht, durch die Grabenlinien des Feindes irgendwie eine Bresche zu schlagen. Und wenn das gelungen ist, dann sind die Soldaten durch diese Bresche, die geschlagen wurde, hindurchgeströmt. Und da hat er gesagt, so stelle ich mir das mit Jesus vor, oder? Der hat eine Bresche geschlagen in diesen Graben des Todes. Und jetzt strömen die Massen, die zu Jesus gehören, hinter ihm hindurch ins ewige Leben. Ist das nicht herrlich? Jesus hat den Tod besiegt. Und mit diesem Wissen auf den Auferstandenen dürfen wir getrost in unseren Tag gehen. Getrost in all die Kämpfe und Nöte, die vor uns liegen. Getrost im Wissen, dass er auch meine Schuld besiegt hat. Und dass er auch mir am Ende, auch mich am Ende auferwecken wird zu ewigem Leben. So, wie es die Schrift uns zeigt. Mit diesem Blick auf den Auferstandenen, den ich euch allen wünsche, auch für die kommenden Tage, wir leben in turbulenten Zeiten, möchte ich euch in die Woche entlassen und möchte noch einmal die Kinder ganz kurz nach vorne holen.